Ja, ich darf Ihnen auch einen gesegneten Sonntag wünschen. Wir freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Heute ist ja der 1. Mai, das haben wir schon am Fahren gemerkt. Die meisten Leute haben noch geschlafen, also wir hatten freie Bahn. Aber das ist nicht der Grund, warum ich sage, heute ist der 1. Mai. Im Mai gibt es auch einen neuen Monatsspruch. Und dieser Römerbrief, dieser Abschnitt aus dem Römerbrief ist sehr verwandt mit dem, über was wir heute nachdenken wollen, über das erste Kapitel des Hebräerbriefes. Und ich dachte, ich darf euch diesen Vers aus Römer 15, Vers 13 nicht vorenthalten. Er heißt, der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass er immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das wünsche ich uns, das wünsche ich euch allen von ganzem Herzen, nicht nur für diesen Sonntag, sondern auch für die kommende Zeit. Wir wollen uns heute etwas Gedanken machen über das erste Kapitel des Hebräerbriefes. Wir behandeln diesen Brief gerade auch in unserem Hauskreis. Ich dachte, da liegt es nahe, dass wir uns auch hier etwas mehr Gedanken darüber machen. Bevor ich uns den Text lese, glaube ich, ist es interessant, auch etwas in die Chronologie dieses Briefes hineinzuschauen. Das Thema des Hebräerbriefes ist überschrieben, die Herrlichkeit Jesu und die Segnungen des Neuen Testaments gegenüber dem Alten. Der Verfasser dieses Briefes ist unsicher. Der Brief ist anonym und wurde unter anderem Paulus zugeschrieben. Wenn man das Kapitel 13, Vers 23, 24 anschaut, das sind typisch paulinische Züge. Es könnte aber auch Barnabas oder auch Trapolus ist auch in der Ausdrucksweise sehr verwandt mit dem Paulus gewesen sein. Aber ich glaube, das ist nicht ganz so wichtig, wer es geschrieben hat. Die Adressaten, da ist genauso. Der Brief selber nennt die Empfänger nicht. Offensichtlich in erster Linie Judenchristen, darauf deutet die Überschrift an die Hebräer, weil er eine ganz bestimmte Botschaft hat, die sich vor allem an Männer und Frauen richtet, die aus dem Judentum zu Christus gekommen waren. Die Zeit, wo der Brief geschrieben worden ist wahrscheinlich Mitte der 60er Jahre nach Christus. Die ersten Lehrer des Glaubens sind schon gestorben. Siehe Kapitel 13, Vers 7. Andererseits ist der Tempel in Jerusalem offensichtlich noch nicht zerstört. Das geschah ja 70 nach Christus. Die Absicht des Briefes ist die Warnung vor dem Abfall. Die Empfänger dieses Briefes waren offensichtlich in Gefahr, ins Judentum zurückzufallen oder ja jedenfalls gewisse Kultvorschriften zu sehr zu betonen. Warnung vor dem Abfall. Das ist für uns heute als Gemeinde Jesu auch ein grundlegendes Thema. Von der ersten Liebe zu Jesus wegbringen, wie es uns die Offenbarung beschreibt, ist ja auch heute und besonders heute des Feindes größtes Anliegen. Deswegen hat es dem Heiligen Geist gefallen, dass dieser Brief in der Bibel seinen Platz bekam, um uns die Größe, die Majestät und die Herrlichkeit Christi neu vor Augen zu führen. Der Brief will uns zeigen, dass der neue Bund viel herrlicher ist als der alte. Der Brief ist in drei Hauptteile gegliedert. Der größte Hauptteil, der erste, ist Kapitel 1 bis 10. Die Herrlichkeit Christi, der Mittler des neuen Bundes. Am 6. März, als wir das letzte Mal da waren, haben wir ja schon das 10. Kapitel etwas beleuchtet unter dem Thema Schatten und Wirklichkeit. Die von Gott gesetzten Opferriten im Alten Bund, die immer wieder erneuert werden mussten, war ja nur ein Vorschatten auf das Osterlamm Jesu Christi, der unsere Schuld ein für alle Mal getilgt hat. Weiter durften wir durch einen kleinen Spalt in die Herrlichkeit schauen, was unser Mittler Jesus Christus nach seiner Auffahrt zum Vater für die Seinen in der Herrlichkeit bereitet hat. Der zweite Hauptteil ist Kapitel 11 und 12 und ist überschrieben der Glaubensweg im Alten und Neuen Bund, und schließlich der dritte kurze Hauptteil, Kapitel 13, das sind die abschließenden Ermahnungen. Unter dem Generalthema des ersten Hauptteiles, die Herrlichkeit Christi, der Mittler des Neuen Bundes, trägt das erste Kapitel dieses Briefes, den wir heute nur etwas beleuchten wollen, die Überschrift Jesus, Gottes letztes Wort. Ich lese uns Kapitel 1 von Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 1. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt? Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum 2. Samuel 7, 14. Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, Psalm 97, 7, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, Psalm 104, 4, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Aber von dem Sohn, Psalm 45, Vers 7 und 8, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hat dich, oh Gott, dein Gott gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Um Psalm 102, Vers 26 bis 28. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet, und die Himmel sind deiner Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veralten wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe, und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. In meiner Thomson-Studienbibel ist dieses erste Kapitel überschrieben: Christus ist höher als die Propheten, denn er ist der herrliche Gottessohn, Verse 1 bis 3. Christus ist höher als die Engel, denn er hat einen größeren Namen als sie, Vers 4. Und Christus ist höher als die Engel, denn er ist der einzige Sohn des Vaters. Und Christus ist höher als die Engel, denn die Engel müssen ihm dienen. Und Christus ist höher als die Engel, denn er, der Sohn Gottes, sitzt auf dem ewigen Thron zur Rechten Gottes, Vers 8 bis 14. Und schließlich seine Botschaft, die Botschaft Jesu, ist absolut und niemand sollte sie missachten. Kapitel 2, Vers 1. Beginnen wir mit dem ersten Hauptteil dieses Kapitels, Vers 1 bis 3. Christus ist höher als die Propheten, denn er ist der herrliche Gottessohn. Mit wuchtigen, dichten Sätzen beginnt dieser Brief und kündigt in diesen ersten Sätzen, ja in diesen ersten Worten gleich an, worum es geht. Der Offenbarung Gottes in der Geschichte Israels soll gegenübergestellt werden, was durch Jesus Christus geschehen ist. In den ersten Worten dieses Briefes wird das Wort Gott betont. Es ist natürlich Gott, der Vater unseres Herrn Jesu Christi. Das Alte Testament beginnt auch mit den Worten: Am Anfang schuf Gott. 1. Mose 1, Vers 1. Der Hebräerbrief weist uns schon im ersten Satz gleichfalls auf Gott hin. Unsere Gedanken werden also sofort auf Gott gerichtet. Er ist der eine, der unsere Erlösung geplant hat. Wie es uns ja sein Wort schon in 1. Mose 3, Vers 15 bezeugt. Er hat seinen Sohn in die Welt gesandt. Er hat die Verheißung des Geistes gegeben. Gott ist von den Seinen nicht isoliert. Er ist nicht ein Gott, der ferne ist, sondern er ist ein Gott, der nahe ist. Durch den Glauben an seinen Sohn Jesus Christus wird er für jeden Menschen zum Vater, der ihn sucht und vertraut. Dieses Erlösungswerk Jesu Christi hat Gott auf vielerlei Weise den Menschen bekannt gemacht. In ersten Worten heißt es: Gott sprach vor Zeiten. Gott hat nicht alles, was er zu sagen hatte, auf einmal und durch einen Menschen gesagt. Die Bibel umfasst ja 66 Bücher, die zu verschiedenen Zeiten geschrieben sind. Diese Zeit erstreckt sich über viele Jahrhunderte. Das Wunder der Bibel liegt nun aber gerade in der Tatsache, dass sie nur ein Buch ist, obwohl sie aus vielen Büchern besteht. Wichtig ist das kleine Wort ein Buch, denn die Lehre des Buches ist nur eine. Die Botschaft ist nur eine. Das Ziel ist eines. Die Prophetie ist eine. Und die sittliche Forderung ist nur eine. Wir müssen also schon daraus folgern, dass dieses Buch nur einen Verfasser hat. Niemals hätten so verschiedene Verfasser zu verschiedenen Zeiten ein Buch schreiben können. In einer so wunderbaren Einheit, ein so majestätisches Meisterwerk, ein einheitliches Ganzes, das in vollkommener Weise gegliedert ist, gewoben und verwoben in erhabener Vollendung, dem Inhalt nach eine Wahrheit, ein Ideal und eine große Vollendung. Zweitens, Gott sprach auf verschiedene Weise. Gott hat also nicht nur zu verschiedenen Zeiten gesprochen, sondern auch auf verschiedene Art und Weise. Er sprach durch die verschiedenen Väter und Propheten. Er schrieb durch die Finger eines Hiob, durch die Feder eines Mose oder die Hand eines Davids? Denken wir dabei nur an den Segen der Psalmen. Er schrieb durch die Propheten und durch Priester und durch Apostel. Er schrieb auf verschiedene Art und Weise, weil er sehr verschiedene Gegenstände zu behandeln hatte. Er schrieb über Satan. Er schrieb über Sünde. Er schrieb über Erlösung. Er schrieb über Vergangenheit. Er schrieb über Gegenwart. Und er schrieb über Zukunft. Er schrieb über geologische Dinge. Er schrieb über theologische Fragen. Er schrieb den Juden und er schrieb den Heiden. Er schrieb der Gemeinde Gottes. Er schrieb Worte des Trostes, Worte der Warnung, Worte der Lehre, Worte des Gerichts und Worte des Lebens. Er gab uns ein Buch, das vollkommen ist, weil es alles enthält, was der Mensch wissen muss über Gott den Vater, Gott den Sohn und Gott den Heiligen Geist. Er schrieb alles, was der Mensch wissen muss über die Sünde und über die Erlösung. Er hat uns auch über die Hölle und über den Himmel alles Notwendige gesagt, was wir nach seinem Willen wissen müssen. Und schließlich drittens, Gott sprach durch seinen Sohn. Mit dem Kommen Jesu hat eine ganz neue Qualität der Offenbarung Gottes begonnen. Jesus ist geprägt vom Wesen Gottes. Er strahlt die Liebe Gottes aus. In der Person Jesu Christi manifestiert sich Gott. Ja, Gott wird anfassbar. 1. Johannes 1, Vers 1 bis 4. Bewegt von der Person Jesu rühmt der Autor dieses Briefes, wie in einem Lied, die Hoheit des Sohnes Gottes. Denn durch ihn hat Gott die Welt geschaffen. Und trotz aller menschlichen Verirrungen erhält Christus die Welt am Leben durch sein mächtiges Wort. Denn Gott hat ihm alles übertragen, nachdem er sein Leben für die Sünden der Welt hingegeben hat und von Gott zum Mitregenten erhöht worden ist. Das beschreibt uns ja in wunderbarer Weise das 10. Kapitel dieses Briefes, das wir am 6. März versucht haben, etwas zu beleuchten. Es mag sein, dass wir für die Worte Jesu eine besondere Liebe haben. Da gehöre ich auch dazu. Ich mag besonders die Ich-Worte Jesu. Und das kommt daher, weil auch Christus selber voller Liebe ist. Er ist Gott offenbart im Fleisch. Darum schätzen wir seine Worte vielleicht noch mehr als die Worte, die Gott durch andere sagte. Wir wissen, dass Christus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Johannes 14, Vers 6. Dieses Wort ist uns bestimmt allen bekannt. Und auch das Wort aus Johannes 6, Vers 63. Seine Worte sind Geist und sie sind Leben. Aber genau dasselbe können wir von allen Worten der Bibel sagen. Die Worte unseres Herrn sind also nicht mehr Wahrheit, nicht mehr Leben und nicht mehr Licht als alle anderen Worte, die Gott geredet hat. Es ist vielmehr so, dass seine Worte die Worte der anderen als von Gott gegeben bestätigen. Christus hat nie irgendetwas gesagt, das im Gegensatz zu dem stünde, was Gott in den vergangenen Zeiten geredet hat. Christus hat manches hinzugefügt, was von Gott durch Mose geschrieben wurde, aber er hat niemals die Worte des Mose ausgestrichen oder für ungültig erklärt. Er hat die Worte nur tiefer erleuchtet und beleuchtet. Dasselbe können wir auch von den neutestamentlichen Briefen oder der Offenbarung des Johannes sagen. Auch diese Bücher der Bibel haben ganz gewiss das nicht hinfällig gemacht, was Christus oder die Propheten gesagt haben. Sie haben nur eine weitere Offenbarung hinzugefügt. Und die Offenbarung des Johannes als letztes Buch der Bibel besiegelt das, was uns in den 66 Büchern der Bibel von Gott gegeben ist. Gott selbst hat die Bibel mit diesem Buch abgeschlossen und er hat mit einem Fluch belegt, jeden, der etwas von der Bibel wegnehmen oder etwas hinzufügen will. Das ist in Offenbarung 22, Vers 18 und 19 aufgeschrieben. Kommen wir zum zweiten Hauptteil unseres Textes. Was zum Schluss der wuchtigen Eingangssätze bereits angesprochen wurde, wird nun in einzelnen Schritten begründet. Christus ist höher als die Engel, denn erstens, er hat einen größeren Namen als die Engel, Vers 4. Jesus Christus ist unermesslich größer als seine gewaltigen Engelmächte. Es mag Bibelleser wundern, dass dem Verfasser der Vergleich von Christus und den Engeln so wichtig ist. Offensichtlich hatte die Beschäftigung mit der Engelwelt für die Leser damals eine größere Bedeutung als für uns heute. Jedenfalls sollen die Leser dieses Briefes, auch wir heute, durch diese Gegenüberstellung erfassen, wie nah Jesus Gott steht. Der Apostel Petrus beschreibt das in seinem Brief 1. Petrus 3, Vers 22 folgendermaßen: Welcher ist zur Rechten Gottes aufgefahren gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. Und Philipper Kapitel 2, Vers 9: Darum hat ihn auch Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über alle Namen steht. Und zweitens, er, Christus, ist der einzige Sohn des Vaters. Bei den nachfolgenden Versen belegt der Briefschreiber die Stellung des Sohnes und der Engel durch wörtliche Zitate aus dem Alten Bund. Bis auf 2. Samuel 7, Vers 14 sind es alle wörtliche Psalmzitate. Vielleicht ist es Ihnen schon während dem Lesen aufgefallen. Was für eine herrliche Majestät strahlt der Vers 5 zum Beispiel aus. Ich lese uns ihn nochmals. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum 2. Samuel 7, 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Du bist mein Sohn, das ist der Name, der nie einem Engel gegeben wurde. Sie wurden von Gott geschaffen, aber Jesus Christus ist seiner menschlichen Natur nach der eingeborene Sohn Gottes. Das Alte Testament spricht davon, dass er heißen soll Immanuel, das heißt Gott mit uns, Jesaja 7, Vers 14. Das ist ein Name, der Liebe ausdrückt und ebenso ein Name, der das Verhältnis zum Vater anzeigt. Bei der Taufe Jesu geschah die Stimme vom Himmel: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Matthäus 3, Vers 17. Ebenso war es auf dem Berge der Verklärung. Da sagte Gott: Dies ist mein lieb geliebter Sohn, den sollt ihr hören. Alle Evangelien bezeugen, dass er der Sohn Gottes ist. Einer der Verse, der am klarsten davon zeugt und der am meisten geliebt wird, ist das Wort Johannes 3, Vers 16, das kennt ihr bestimmt auch alle. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Drittens, die Engel müssen ihm, Jesus, dienen. Vers 6. Zwei Zitaten über den Sohn wird ein Zitat über die Engel gegenübergestellt. Sie sollen belegen, während Jesus der Sohn Gottes von Ewigkeit her ist, werden ihn bei seiner Wiederkunft die Engel anbeten. Die Rangordnung ist also eindeutig. Das bezeugt uns auch Römer 8, Vers 29. Wenn wir dieses Kapitel ganz lesen, wird uns groß gemacht, was das für die Menschen, die Jesus erleben, ganz anvertraut haben, in letzter herrlicher Konsequenz bedeutet. Auch zum Nachlesen empfohlen. Römer 8, das ganze Kapitel, ein ganz herrliches Kapitel. Und viertens, Jesus, er sitzt auf dem ewigen Thron zur Rechten Gottes. Das beschreiben uns die Verse 7 bis 12. Ein Zitat gilt den Engeln, zwei beziehen sich auf den Sohn. Sie sollen belegen, während die Engel Gott dienen müssen wie Sturm und Feuer, Vers 7, hat Jesus als Sohn Anteil an Gottes ewiger Majestät. Jesus, der Herr, wird nicht nur ein Königreich haben, sondern er wird ein Königreich haben, das nie vergeht, weil er auch nie vergehen wird. Petrus spricht in seinem Brief davon, dass diese Erde aufgehoben wird, dem Feuer, das am Tage des Gerichts kommen wird über alle gottlose Menschen. In 2. Petrus 3, Vers 10 lesen wir, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb in der Nacht, in welchem die Himmel zergehen werden mit großem Krachen, die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden verbrennen. Nehmen wir diese Worte eigentlich ernst genug? Nehmen sie wir überhaupt wahr? Die Erde und die Werke werden einmal vergehen und vor Hitze zerschmelzen. Wie das geschehen könnte, sage ich ganz bewusst, darüber bekommen wir in unseren Tagen immer mehr Anschauungsunterricht. Ja, da könnte auch uns Christen Angst und Bange werden. Doch unser Herr ist auch in dieser, unserer und in der noch bevorstehenden Zeit, bis er wiederkommt, bei den Seinen, wie es uns Matthäus 28 am Schluss bezeugt. Dort heißt es, siehe. Und dieser Siehe, Wilhelm Busch hat einmal gesagt, das heißt, jetzt passt auf, jetzt kommt etwas ganz Wichtiges. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Denn es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben, darin Gerechtigkeit herrscht. Und der Thron Jesu Christi wird von dieser Erde hinweggenommen und in dem neuen Himmel und auf der neuen Erde erscheinen, wie es uns in den letzten Kapiteln der Bibel gesagt wird. Verse 13 und 14 sind auch ganz herrliche Verse. Die Engel Gottes, dienstbare Geister derer, die das Heil erben, das sind die gemeint, die an Jesus Christus glauben. Ich lese uns diese beiden Verse nochmals. Zu welchem Engel aber hat er jemals gesagt, Psalm 110, Vers 1, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil ererben sollen? Hier wird uns zunächst noch einmal der Stand der Engel verdeutlicht. Christus hat einen größeren Namen als sie. Gott hat zu keinem Engel gesagt, setze dich zu meiner Rechten. Doch so herrlich und mächtig auch die Engel als Diener des Höchsten sind, sind wir als durch Jesus Christus Geheiligten mehr als die Engel. Ist uns das bewusst? So hat uns der Herr geheiligt. Wir sind in letzter Konsequenz mehr als die Engel. In 1. Korinther 6, Vers 3 heißt es, Wisst ihr nicht, dass wir über die Engel richten werden? So sind wir also in unserer göttlichen Bestimmung mehr als die Engel. Wir werden Söhne Gottes heißen, da sind unsere Schwestern natürlich auch mit eingeschlossen. Wir sind nicht Engel, sondern Söhne und Töchter Gottes. In Vers 14 werden die Engel dienstbare Geister genannt, derer, die Erben sein werden der Seligkeit. Und Erben, das ist auch bei uns so, im weltlichen Bereich, das sind immer Kinder. Wer nicht Kind ist, ist auch nicht Erbe. Und genau so ist im Geistlichen auch. Und die Engel sind uns jetzt schon zur Seite gestellt als dienstbare Geister, um uns zu dienen. Weil die herrliche Zukunft der Heiligen bevorsteht. Die wissen auch, was kommt einmal, wenn Jesus wiederkommt. Das bezeugt uns auch Psalm 34, Vers 8 und 9. Dort heißt es, der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet. Um Psalm 91, Vers 11 und 12. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Ich ärgere mich manchmal über meine Vergesslichkeit. Ich kann alles Mögliche und Unmögliche behalten. Ab genau diese Worte, wenn eine Schwierigkeit auftaucht, da denke ich oft am letzten dran. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Liebe Geschwister, möge es uns Gottes guter Heiliger Geist ganz tief in unser Herz schreiben, was für einen wunderbaren Herrn wir haben, der alles daran gesetzt hat, um jeden von uns an sein wunderbares Ziel, die ewige Herrlichkeit und Gemeinschaft mit ihm zu bringen. Was dabei an uns liegt, beschreibt uns der Vers 1 von Kapitel 2, deswegen habe ich ihn dazu genommen. Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Lasst uns dazu, liebe Geschwister, gegenseitig einladen, an diesem seinem lebendigen Wort dran zu bleiben. Und unser auferstandener Herr, der segne uns dabei. Amen.